und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eures Lieblings-Harry-Potter-Podcasts Radio Ravenclaw mit mir, Mandy, und...
mit mir, Robin.
Einen wunderschönen Montag wünsche ich dir.
Einen wunderschönen Montag auch dir und euch. Und wie geht's dir?
Ich bin sehr müde, weil unser Hund hat uns heute, oder hat mich heute, sehr früh geweckt, weil er dachte, ich möchte jetzt raus.
Ja, er musste einfach raus. Also.
Und er hat so richtig gejunkelt, so... Und ich schlafe halt immer mit Oropax und habe das mitbekommen. Aber wer liegt neben mir wie ein toter Mensch?
Ja, me. Du. It's me. Ja, ja, das ist verrückt auf jeden Fall. Ich habe es wirklich nicht mitbekommen, aber ich hatte auch einen sehr, sehr schönen Traum, muss ich sagen. Ich hatte war tief drin in der Traumwelt. Das darf ich nicht sagen. Nein, ich kann mich an meine Träume nie erinnern, aber ich weiß halt noch, dass ich wie ein Stein geschlafen habe einfach. Okay, aber wir reden heute nicht über Tagträumereien oder auch Nachtträumereien, sondern über Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Ich glaube Kapitel Nummer 12, wenn ich, richtig entsinnt habe.
Der Patronus.
Wo haben wir denn das letzte Mal aufgehört?
Das letzte Mal haben wir aufgehört, als Harry den Feuerblitz geschenkt bekommen hat an Weihnachten.
Wupp, wupp.
Ja, wir wissen bisher noch nicht offiziell von wem. Aber der Feuerblitz wurde auch erstmal von Professor McGonagall beschlagnahmt, um ihn auf böse Flüche und so weiter zu testen, weil sie vermuten, dass er auch von Sirius Black sein könnte.
Ja.
Und wir haben Weihnachten gefeiert in Hogwarts. Wir waren irgendwie nur 13 Menschen. Mhm. Und so langsam fängt das Schuljahr wieder an. Und da knüpft jetzt das Kapitel der Patronus wieder an, und zwar mit der Rückkehr der restlichen SchülerInnen.
Genau, die Bande hat sich so ein bisschen zerstritten, weil Hermine ja McGonagall gesagt hat, hey, der hat dann Besen bekommen, untersucht den mal. Und deswegen sind Harry und Ron etwas sauer auf Hermine. Die Ferien, wie du schon gesagt hast, sind jetzt vorbei, die Leute kommen wieder, unter anderem auch Wood, der mit Harry redet und sagt so, das nächste Spiel dürfen wir wirklich nicht verlieren. Also, wenn es irgendwie geht, kannst du dich irgendwie auf die Dementoren vorbereiten. Harry nur so, gar kein Problem, Wood. Ich bin schon mit Lupin am Sprechen, dass wir da mit den Dementoren trainieren, beziehungsweise gegen die Dementoren trainieren. Wood ist da deswegen erleichtert und will sich auch unter anderem mit McGonagall ja aussprechen, dass sie den Feuerblitz früher freigibt, da ist er jetzt im Spiel mit Ravenclaw wieder vorhanden ist. Hermine währenddessen vergräbt sich in Arbeit, weil sie ja auch mit der Bande gerade nichts zu tun hat. Und dann kommen wir auch schon quasi zur ersten Trainingssession mit Lupin, der sich überlegt hat, okay, wir nehmen einfach einen Irrwicht anstatt einen echten Dementor, weil der wird ja übertragungsweise erstmal genauso funktionieren, und zeigt ihm den Verteidigungsmechanismus gegen einen Dementor, und zwar der Patronus mit dem Zauber Expecto Patronus.
Patronum.
Und Harry schafft es nicht direkt, aber irgendwann zumindest so eine Schemengestalt irgendwie zu erschaffen. Und ja, dann kommt so ein kleiner Zeitgap, so eine kleine Zeitverschiebung. Ein paar Wochen vergehen, Slytherin hat Ravenclaw besiegt. Das heißt, der Druck auf Gryffindor, um noch den Quidditch-Pokal zu gewinnen, der ist jetzt noch durchaus höher. Und Wood sagt, okay, ich konnte jetzt McGonagall nicht davon überzeugen, hier bestelle ich nochmal einen Besen. Aber dann nach einer weiteren Stunde mit Lupin, wo er sich kurz über James und Black mit Lupin aussprechen möchte, der das aber links ablehnt, kommt dann McGonagall doch noch überraschend. Hier haben sie ihren Feuerblitz wieder, er scheint okay zu sein. Ron und Harry sind sehr, sehr froh und wollen ihn direkt eigentlich ausprobieren, aber vertragen sich auch mit Hermine. Bis zu dem Zeitpunkt, wo Ron diesen Besen wieder in den jungen Schlafsaal zurückbringen möchte und dann einen Blutfleck auf seinem Bett entdeckt und feuerrote Katzenhaare, und Krätze ist weg.
Badadadam.
Bam, bam, bam. Genau, tragisch. Das ist soweit die Zusammenfassung von dem Kapitel der Patronus.
Nachdem die SchülerInnen ja wieder in Hogwarts angekommen, gehen auch ein paar Unterrichtsstunden, und da haben sie auch wieder unter anderem Wahrsagen mit Professor Trelawney, die Harry sagt, er habe die kürzesten Lebenslinien, die sie je gesehen hat. Und da musste ich irgendwie sehr drüber lachen, weil es ist ja nicht richtig. Harry wird ja alt.
Ja, aber ich meine, er stirbt ja schon mit 17. Da wollte ich mich nämlich auch drauf.
Stirbt er? Nein.
Aber da wollte ich ja eigentlich auch noch.
Der Teil aus Voldemort, von Voldemort. Aus ihm, der Horcrux in ihm wird umgebracht.
Ja, also ich meine, wir können natürlich das Ganze verkürzen und sagen, Trelawneys Weissagen haben nie recht.
Ja, aber nicht nie. Ich glaube, zweimal hatte sie recht.
Ja, und vor allen Dingen, ich meine, es gibt ja immer diese lustigen Ergebnisse, wo dann irgendwas, was weiß gesagt wurde, in gewissen Teilen wieder auftaucht. Mhm. Und ich finde schon, dass das so ein, also vorausgesetzt, Joanne K. Rowling hatte da schon den Plan, Harry irgendwann sich quasi selbst opfern zu lassen, dass man dann irgendwie so sagt, okay, hier wird das schon mal so ein bisschen gehintet, aber keiner nimmt es ernst, weil sie sich so ein bisschen auf Harry eingeschossen hat. Aber ja, es ist mir auch aufgefallen, dass sie da ein bisschen überdramatisiert, aber das ist halt so dieses Ding, wenn man immer wieder Feuer schreit, irgendwann kommt die Feuerwehr nicht mehr. Ne?
Ja, das stimmt.
Das ist halt, sie macht halt so viel Drama um nichts. Und apropos Drama um nichts, wie findest du eigentlich Oliver Woods Reaktion auf, also als er wiederkam? Also,
er ist schon recht forsch, ne? Aber auf der anderen Seite ist es jetzt auch das letzte Mal die Möglichkeit, dass er den Quidditch-Pokal gewinnen kann.
Ja.
Als Quidditch-Spieler und als Kapitän.
Mhm.
Und es ist schon auf jeden Fall krass, dass er möchte, dass der Feuerblitz natürlich dieser krasse Besen, den er natürlich im Spiel haben will, weil da auch nochmal zum Thema Chancengleichheit, weil ich habe weiter im Kapitel steht, dass die Ravenclaws noch mit dem Sauberwisch fliegen.
Hm.
Und ich glaube, die Slytherins haben den Nimbus 2001 und Harry hat jetzt halt den Feuerblitz. Und was ist das denn für eine Chancengleichheit? Natürlich hat Ravenclaw keine Chance, gegen die zu gewinnen.
Ja, das ist ja,
als würdest du bei einem Formel-1-Rennen, einer hat so ein Ferrari-Auto und dann kommst du mit so einem 50-km/h-Roller.
Aber das ist ja genau das Ding. Also bei Formel 1 ist das ja, soweit ich weiß, genauso, dass halt die Leute ihre Motoren halt nicht nach gleichem Standard bauen. Also sie fahren jetzt nicht mit denselben Wagen.
Die fahren nicht mit denselben Wagen, aber es gibt auf jeden Fall Standards, nach denen die sich richten.
Ja, okay. Aber ich meine, die haben aber ja schon... Aber
es ist ja der Unterschied von einem Formel 1-Auto und einem Roller. Also
das stimmt.
Es ist ja jetzt nicht so, oh, Formel 1-Auto, das eine hat, keine Ahnung, den Motor und das andere den Motor. Das sind komplett unterschiedliche Wägen.
Aber das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, den du meintest. Würdest du lieber dein ganzes Team mit medium guten Besen ausstatten oder nur ein paar Spieler mit dem besten Besen?
Naja, das kommt halt auf das Spiel an, weil bei Quidditch ist es ja schon sehr darauf ausgelegt, dass der Sucher den Schatz findet. Und dafür bekommst du ja auch nochmal eine Menge Punkte und das Spiel ist instant vorbei. Also wenn das Spiel beginnt und der Sucher fängt super, super schnell den Schatz, hast du gewonnen. Deswegen macht es bei Quidditch schon relativ viel Sinn, dem Sucher einen verdammt guten Besen zu geben.
Ja.
Einfach auch, damit das Spiel dann auch irgendwann endet.
Also würdest du sehen, dass Gryffindor die besseren Chancen jetzt zum Beispiel gegen Slytherin haben, nur weil sie quasi den Top-Besen an der richtigen Position haben? Oder glaubst du, dass Slytherin jetzt rein von den Besen her die besseren Chancen haben, weil da alle ziemlich gute Besen haben?
Das kommt ein bisschen drauf an. Also wenn jetzt die anderen alle Sauberwischbesen haben, dann ist das natürlich ein bisschen unverhältnismäßig. Mhm. Aber es kommt auch ein bisschen drauf an, wie gut der Torhüter ist. Mhm. Also weil das ist ja auch nochmal sehr wichtig, dass man die Bälle halten kann, die aufs Tor geschossen werden.
Ja.
Aber ich finde schon wichtig, dass der Sucher einen guten Besen hat und einen schnellen Besen.
Ja, das stimmt.
Also zumindest in dem Spiel. Beim Fußball macht es jetzt nicht so viel Sinn, wenn alle irgendwie, keine Ahnung, einer hat so Sandalen an und der andere und der Stürmer hat so Fußballschuhe
andere Crocs, an. Der andere Stahlkappenschuhe.
Das ist halt ja Quatsch. Da müssen schon alle irgendwie gemeinsam irgendwas machen. Aber bei Quidditch ist es nicht so krass ein Gemeinschaftsspiel, wie es auf den ersten Blick wirkt.
Ja, das stimmt schon. Ich finde es auch übrigens witzig, dass wir jetzt quasi einen vielleicht, also ich weiß nicht, wie du es interpretiert hast, aber vielleicht einen etwas gefestigteren und erstarkten Hagrid nach den Weihnachtsferien quasi gesehen hatten, der jetzt mit Feuersalamandern wiederkommt.
Ja, vielleicht hat er seinen Mut immer ein bisschen wiedergefunden.
Ne? Ja, genau, das meinte ich halt, dass er jetzt so sagt, so, nee, ich lasse mir davon nichts sagen, Flubberwürmer, egal, ich mache jetzt hier Feuersalamander.
Ja.
Das ist übrigens, ich finde es ein cooles Geschöpf eigentlich. Also unter anderem.
Die hatten wir auch gestern im Stream immer, Feuersalamander.
Stimmt, stimmt. Ja, da hatten wir noch mit, beziehungsweise gegengespielt vielmehr. Ja. Worauf ich hinaus wollte, ist, die tauchen ja halt häufiger auch in mythologischen Sachen vor, unter anderem in Pokémon als Glumander.
Bestes Pokémon.
Bestes Pokémon, eindeutig. Also
von den ersten dreien.
Auch. Von den ersten Startern, ja.
Ja. Was dann, hast du immer Glumanda? Nee, du hast immer Bisasam genommen oder so, ne?
Nee, ich bin schon Glumanda auch.
Aber jetzt nimmst du Bisasam, oder? Nee. War da nicht irgendwas so der Underdog? Also,
nein, das Ding ist, Bisasam, also ich habe mal, was ich gemacht habe, es gibt so eine Nuzlocke-Challenge, wo du quasi, wenn ein Pokémon von dir 0 KP hat, wird es als tot deklariert und du darfst es nicht mehr in Kämpfen verwenden. Mhm. Ist halt einfach nur so eine Pokémon mit Extra-Regeln. Und da macht es tatsächlich am meisten Sinn, Bisasam zu nehmen, weil erstens hast du einen Vorteil gegen die ersten zwei Arena-Leiter und es hat halt höhere defensive Werte, was bei so einem Run quasi wichtiger ist. Deswegen habe ich eine Zeit lang, weil ich das selbst gemacht habe privat, habe ich dann Bisasam genommen, weil halt Glumanda ja gegen die ersten beiden Arena-Leiter halt große, große Probleme hat.
Echt?
Ja, weil halt Stein.
Kann ich gar nicht mehr dran erinnern, aber ich habe auch immer Glumanda genommen.
Ja, ist halt das Coolste, muss man einfach sagen. Ist ja, das stimmt. Schönes Design einfach.
Das stimmt. Und bist du mit Glurak daraus, also was will man mehr?
Ja, das stimmt. Wobei Glurak momentan durch das Pokémon TCG ein bisschen, also alle finden halt Glurak so ultra geil und das ist immer ja, so die 5000-Euro-Karte.
Halt cool. Aber er ist halt auch cool.
Ja,
aber er war schon immer die besondere Karte. Schon früher, als ich so Sticker gesammelt habe, war Glurak immer der Shit.
Ja, das stimmt, aber irgendwie, also vielleicht ist es doch irgendwann einfach, es ist tröpfelt so ab von mir, weißt du, so dieses, ja, okay, we get it, Glurak ist der Geilste, so.
Ja, aber das war halt schon, als ich 10 war,
so. Naja, ich weiß.
Aber naja, zurück zu Harry Potter.
Genau.
Glaubst du, dass Hermine, sie sagt ja, als sie sich so ein bisschen nach der Wahrsagenstunde, also sie redet ja, oder beziehungsweise die drei reden ja gerade nicht miteinander, und sie wirkt herablassend, als Ron und Harry über Lupin sprechen.
Ja.
Und dann sagt sie so, oh, ist doch offensichtlich, was er hat. Glaubst du, sie weiß, dass er ein Werwolf ist?
Das ist eine gute Frage.
Oder sie vermutet es?
Also ich glaube schon, dass wenn jemand die Verbindung zusammenzieht, ist es, glaube ich, Hermine. Weil sie ja dann auch zwischen den Büchern, also zwischen den Zeilen liest.
Oder zwischen den Büchern.
Zwischen den Büchern, sie liest einfach alles. aber ich finde es halt schon auch krass, dass sie so sagt, ach, es ist doch offensichtlich, aber rückt dann nicht mit der Sprache raus.
Ich hasse solche Menschen auch so. Ja. Oh ja, ich weiß das, aber ich sag's nicht.
Auf der anderen Seite,
ich muss dir was erzählen, aber heute Abend erst. Warum sagst du es mir dann? Ich hasse das.
Ja, aber auf der anderen Seite kann natürlich auch sein, dass sie über ihn gestolpert ist, als sie zeitreisend war. Im Sinne von, dass sie dann, während sie irgendwo anders Unterricht hat, dass dann Lupin sich gerade auf dem Weg zur heulenden Hütte gemacht hat oder ähnliches.
Ja, das kann auch sein, aber sieht man, aber also dann sieht sie ihn ja trotzdem nicht als Werwolf werden. Er kann ja einfach so zur heulenden Hütte gehen.
Ich sag mal, vielleicht hat sie halt irgendwas mitbekommen, was sie hat aufmerken lassen.
Ja, ich glaube auch durch das viele Lesen, dass sie da, ich meine, sie haben jetzt auch Werwölfe in Snapes Stunde durchgenommen.
Ja.
Und sie hat dann bestimmt nochmal irgendwie so ein bisschen Hintergrundwissen gesammelt.
Ja, und ich meine, der Verdacht erhärtet sich ja auch, selbst wenn man das nicht weiß. Ich meine, Snape macht Werwölfe, sein Irrwicht ist eine Kristallkugel, wo man, glaube ich, nicht hochintelligent sein muss, um zu sehen, dass es vielleicht ein Mond ist. Und tatsächlich ist halt die Kombinierungs- oder die Kombinationsfähigkeit von der Bande im Allgemeinen, außer Herr Hermine, deutlich schlechter als im Vorbuch. Weil wenn du dich noch dran erinnerst, in Kammer des Schreckens ist so, Harry sinniert kurz in seinem Bett, lass uns mal die maulende Myrte fragen.
Ja,
ich glaube, wir müssten zur maulenden Myrte. So, und hier ist so, Lupin, nee, weiß ich nicht, was mit ihm los ist. Irgendwie, der jault und kratzt sich immer mit seinem Hinterbein am Ohr. Irgendwie ist das, keine Ahnung, muss Schnupfen sein.
Stell dir mal vor, er würde das wirklich so machen.
Ja, das ist so ein Squeaky-Toy, ja, und das wichtigste Mittel gegen ihn, Toy, knabbert so dran. Ach ja, schön.
Dann hast du eben ja auch gesagt, dass Harry die erste Unterrichtsstunde bei Professor Lupin bekommt.
Mhm.
Und ich fand es interessant, welche Erinnerungen er nimmt zur Bekämpfung oder zur Heraufbeschwörung seines Patronus. Denn als erstes benutzt er seinen ersten Besenritt.
Mhm.
Als zweitens benutzt er den Gewinn der Hausmeisterschaft im zweiten Jahr.
Mhm.
Und das als drittes, was dann auch ein wenig funktioniert, ich würde nicht sagen hundertprozentig, aber auf jeden Fall kommt da was bei rum, das Verlassen des Ligusterwegs.
Ja.
Was würdest du an Harrys Stelle nehmen? Was
findest wenn
du,
ich jetzt Harry wäre?
Genau, was findest du, ist Harrys schönste Erinnerung so in den Büchern?
Bis dahin. Das ist halt schwierig zu sagen. Also ich war jetzt, also er hat ja noch keine Romanzen oder so gehabt, ne? Also das wäre vielleicht was dann später irgendwie dazu käme.
Mhm.
Aber ich glaube halt schon wirklich so dieser Moment, wo er gesagt bekommen hat, dass er nicht dazugehört und einen Grund dafür gefunden hat, als er dann gemerkt hat, dass er ein Zauberer ist. Ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr großer Punkt. Ich hätte vielleicht noch gedacht, vielleicht die Sommerferien, als er in der Winkelgasse war und zum ersten Mal so eigenständig gelebt hat. Das muss wahrscheinlich auch ein ziemlich geiles Gefühl gewesen sein. Aber ich finde es halt auch irgendwie, also glaubst du wirklich, es hat was mit dem Kerngedanken zu tun, der nicht in Anführungszeichen glücklich genug war, um die Stärke des Patronus?
Ja, schon. Also ich glaube, du musst schon einen Gedanken haben, indem du halt extreme Glücksgefühle fühlst. Also es geht nicht an den Gedanken, sondern dass du in dem Moment Glück fühlst. Und ich hätte jetzt zum Beispiel bei Harry gesagt, auch die, als er seine Eltern im Spiegel gesehen hat.
Stimmt.
Ja. Das vielleicht auch.
Wobei das
vielleicht Buch auch von, als er das Buch von Hagrid bekommen hat mit den Bildern von seinen Eltern.
Ja. Wobei die Frage natürlich ist, sind das, also ist jetzt natürlich sehr, sehr, wie soll man, sehr kleinkariert, aber ist das tatsächlich ein wahres Glücksgefühl? Weil es ist ja nur eine Phantomgestalt.
Das aber
ist
trotzdem ja wie, findest du ja Glück in der Sekunde.
Ja, ja, oder halt Traurigkeit, weil er sie nicht mehr hat. Weil er später sieht ja seine gesamte Familie. Und das ist halt das Ding, kann so eine Erinnerung im Nachhinein, sagen wir mal, Harry in 5 Jahren tötet aus Versehen jemand mit einem Zauber, der irgendwie daneben gegangen ist. Mhm. Dann würde ja dieses Ereignis, dass ihm jemand gesagt hat, dass er ein Zauberer ist, im Nachhinein mit negativen Gefühlen beeinflusst werden.
Je nachdem, was passiert, ja.
Funktioniert es dann immer noch
aber als... Aber ist ja auch so oder so, weil er halt gegen Voldemort so ausgewählt wird und dass er schon so ein bisschen genervt davon ist, der Auserwählte gewesen zu sein.
Ja, ja, das stimmt. Aber also ich finde es halt verrückt. Halt, meine andere Theorie wäre gewesen vielleicht, dass er hat ja 3 Versuche bei der ersten Unterrichtsstunde, die wir genauer durchnehmen. Mhm. Und vielleicht war er beim ersten Mal halt ein bisschen drauf gefasst, also nicht drauf vorbereitet. Beim zweiten Mal musste er sich dann quasi nochmal neu orientieren und es nochmal probieren. Und er sagt ja ganz aktiv, nein, ich will noch ein 3. Mal. Und dass er sich einfach dann besser auf das Gegengefühl wappnet und es dann funktioniert. Weißt du, dass es halt so ein Training ist.
Ja, auf jeden Fall, dass es mit der Zeit besser wird. Aber ich glaube, mit der Zeit checkst du dann auch, okay, ich brauche wirklich einen Gedanken, der was in mir auslöst.
Ja, ich finde es übrigens äußerst interessant, dass Harry sich teilweise schuldig fühlt, weil er sich das Aufkommen dieses der Erinnerung, wie seine Eltern gestorben sind, sogar herbeiersehnt.
Weil er sie hören möchte.
Genau, weil er sie hören möchte. Was so ein, also es ist überraschend dunkel, finde ich.
Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Aber wenn du halt deine Eltern nie gekannt hast und das so deine einzige Erinnerung an die ist, vielleicht ist es dann noch einfach dass man sich das so ein bisschen herbeisehnt, aber es ist ja eigentlich keine schöne Erinnerung an die Eltern ist.
Ja, genau, aber es ist so das Letzte, was dir im Unterbewusstsein irgendwo vergraben ist. Und selbst, also wenn du dir den Zeitpunkt nochmal, wenn du den nochmal erleben willst, wo deine Eltern gestorben sind, einfach nur um irgendwas zu haben, was du fühlst, das ist halt.
Aber ich kann mich auch gar nicht so recht erinnern, weil in dem Spiegel reden sie ja nicht. Und ich glaube, das erste Mal, dass seine Eltern mit ihm reden, ist im 4. Teil. Als er auf dem Friedhof ist und gegen Voldemort kämpft und sie sagen, geh zum Portschlüssel, wir können es nur kurz halten.
Ja.
Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir seine Mutter reden hören mit ihm halt.
Ja, ja, so direkt zu und ihm auf jeden Fall.
So direkt zu ihm, jetzt nicht in Erinnerung oder so.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich kann es irgendwo nachvollziehen, auch wenn es halt auch wieder zeigt, in was für eine dunklen Schlucht Harry eigentlich ist mit dieser ganzen Situation.
Voll.
Warum ich, also ich glaube, ich habe noch nie so viel Mitgefühl mit Harry erlebt, als in diesem Buch jetzt gerade, auch über die letzten Kapitel.
Ja.
Weil er hat es schon wirklich richtig extrem erwischt mit dieser ganzen Dementoren-Geschichte und so. Wie findest du es eigentlich, dass Lupin so verhalten ist, wenn Harry ihn auf Black und James anspricht?
Ich glaube, er hat einfach Angst.
Aber wovor?
Ich habe auch erst überlegt, ob er nicht wirklich ein bisschen denkt, dass Black falsch, also dass es nicht Black war, der die Eltern verraten hat.
Hm.
Aber auf der anderen Seite haben mir auch alle und sein Vater, die diesen Podcast hören, gesagt, Lupin weiß nicht, dass Black noch lebt. Und beziehungsweise, dass Black unschuldig ist und Peter Pettigrew noch lebt, bla bla bla. Und ich so, ja, okay, I get it. Deswegen finde ich seine Reaktion auch ein bisschen merkwürdig, aber vielleicht auch einfach, weil er krasse Schuldgefühle hat gegenüber James und Lily, weil er ja auch Teil davon und sich halt so krass anscheinend in Sirius getäuscht hat.
Hm. Aber also ich meine, dein Punkt, den du gerade gesagt hast, dass Lupin vielleicht nicht doch ein bisschen was weiß über Sirius Black und seine wahren Absichten. Ich meine, sie reden ja später noch über die Konsequenzen eines Dementorenangriffs und vom Kuss eines Dementors, wo er dann Harry auch fragt, so, ist das wirklich eine angemessene Strafe?
Mhm.
So, und natürlich weiß Lupin nicht, was Harry weiß, und Harry weiß nicht, was Lupin weiß, und wir wissen auch nicht, was Lupin weiß.
Mhm.
Aber selbst, dass er das so in Erwägung zieht und sagt, so, selbst so eine Person wie Sirius Black, also Terrorist Black, wie er so dargestellt wird, selbst das wäre noch zu hart, um ihn zu verurteilen. Das finde ich halt auch.
Aber ich glaube, es ist mehr so ein, also ich glaube, das ist nicht auf Black speziell die Frage, sondern eher ist die Bestrafung, zum Beispiel mit der Todesstrafe, ist die Todesstrafe angemessen für Verbrechen?
Ja.
Und dann haben sich viele oder die meisten Länder ja zum Glück dagegen ausgesprochen, dass es nicht so ist. Und so ist es halt mit dem Custis Dementors. Egal, was ein Mensch macht, also Mord oder weiß ich nicht, ist der Custis des Dementors wirklich eine Strafe, die man vertreten kann, in jeglicher Hinsicht. Und das ist halt so die Frage. Ich glaube, Lupin ist halt krasser Pazifist.
Ja, das glaube ich auch.
Und egal, was ist, er versucht immer, das gute Menschen zu sehen.
Hm.
Und selbst bei sowas, was Black angeblich getan hat,
findet
er es einfach nicht richtig, ihn so zu bestrafen, sondern ihn dann ins Gefängnis zu stecken oder so, keine Ahnung.
Ja, es wäre auf jeden Fall spannend zu sehen, was Lupin, wenn er jetzt die Wahl hätte, über Black zu urteilen, was er dann als eine angemessene Strafe quasi sehen würde.
Ja.
Weil ich glaube, das ist sehr interessant, so diese Dynamiken, also gerade wenn wir wissen, dass Lupin nicht weiß, dass Black das nicht getan hat, was er getan hat.
Wow, was? Nein, das formulierst du nochmal neu.
Also, selbst wenn Lupin das weiß, was wir wissen, dass er nicht weiß, dass Black das nicht getan hat, was er getan hat.
Das will ich nicht weiter hören. Finde ich doof.
Never mind. Okay. Wir reden mal über den Patronus, denn darüber haben wir noch gar nicht geredet.
Ja.
Er wird ja hier beschrieben als quasi eine Kumulation aus positiven Gefühlen, die sich verkörpern in einem Patronus, einem Schutzherren, der sich quasi zwischen dir und den Dementor stellt. Er wird als sehr schwieriger Zauber bezeichnet. Glaubst du, dass diese Bezeichnung, wenn wir jetzt die anderen Bücher noch mit hinzunehmen, immer noch passt? Weil wir haben ja den Orden des Phönix und Dumbledores Armee, wo eigentlich jeder Schüler, der da ist, hat einen eigenen Patronus. Und das gehört ja auch zu den Charakterprofilen, wenn man sich Harry Potter Wikis oder sowas anguckt, gehört ja immer so, weiß nicht, Hermine Granger, diesen Patronus, Ron Weasley, diesen Patronus, Neville, diesen Patronus. Und es ist so klar definiert. Glaubst du, dass über die Zeit der Patronus so ein bisschen einen Eindruck verloren hat?
Nee, finde ich nicht, weil im Orden des Phönix wird ja auch speziell, also die sind ja auch älter dann und es ist ja auch höhere Magie. Also Lupin sagt ja nicht, das ist das Höchste, was du zaubern kannst, sondern er sagt auf jeden Fall, das ist schon höhere Magie, als jetzt ein Drittklässler lernen würde. Und im Orden des Phönix sind sie ja auch schon FünftklässlerInnen. Und dass sie es da lernen, finde ich vollkommen legitim. Und vor allen Dingen, ich glaube, das kommt im Buch noch mal besser rüber als im Film, dauert es wirklich lange, bis sie das drauf haben. Also sie üben es wirklich lange. Und ich meine, es bringt ihnen ja, ich weiß nicht, ob es in der Schule überhaupt gelehrt wird, weil es bringt ihnen ja anscheinend niemand bei, außer Harry.
Ja, das stimmt.
Und deswegen, also ich finde schon, dass es was Besonderes ist. Vor allen Dingen, weil es halt auch so speziell zugeschnitten auf die Personen ist.
Ja, es ist halt so ein schönes Persönlichkeitsmerkmal, was den Patronus ausmacht. Und dann finde ich es fast schon schade, dass der sehr, sehr spezifisch nur gegen was wirkt. Er wirkt ja nicht gegen Todesser, gegen andere Flüche, gegen irgendwelche bösen Kreaturen, sondern ausschließlich Dementoren und tatsächlich lustigerweise, wie hieß das nochmal? Irgendwie Flapsis oder sowas, so ein Leinentuch, sein magisches Leinentuch, das ist auch im magischen Tierwesenbuch.
Also der Letifold, auch genannt lebendes Leichentuch, Zauberministeriumsklassifizierung 5, also das gefährlichste. Der Letifold ist eine zum Glück seltene Kreatur, die nur in tropischen Klimazonen vorkommt. Er ähnelt einem schwarzen Umhang von knapp 1,5 Zentimetern Dicke, mehr, wenn er gerade ein Opfer getötet und verdaut hat, der des Nachts über den Boden schwebt. Die früheste überlieferte Beschreibung eines Letifolds stammt aus der Feder des Zauberers Flavius Belby, der im Jahr 1782 während seiner Ferien in Papua-Neuguinea das Glück hatte, einen Letifold-Angriff zu überleben. Gegen 1 Uhr nachts endlich war mir ein Also jetzt kommt die Geschichte davon. Gegen 1 Uhr nachts endlich war mir ein wenig schläfrig zumute. Da hörte ich ganz in der Nähe ein leises Rascheln. Mir schien es nichts weiter zu sein als ein Rascheln der Blätter des Baumes vorm Fenster. Und so drehte ich mich auf die andere Seite. Nun fiel mein Blick auf einen unförmigen schwarzen Schatten, der unter der Tür hindurch in mein Schlafzimmer glitt. Reglos und schon halb im Schlaf versuchte ich zu enträtseln, was denn einen solchen Schatten werfen könne, wo doch nur der Mond hereinschien. Zweifellos machte meine Reglosigkeit dem Letifold glauben, sein vermeintliches Opfer würde schlafen. Zu meinem Entsetzen kroch der Schatten nun hoch auf mein Bett und schon spürte ich sein leichtes Gewicht auf mir liegen. erinnerte mich ungemein an einen sehr kräuselnden schwarzen Umhang, der mit leicht flatternden Rändern über das Bett an mir hochglitt. Gelähmt vor Angst spürte ich, wie er mich feuchtkalt am Kinn berührte, und im Nu saß ich kerzengerade im Bett. Das Etwas trachtete danach, mich zu ersticken. Es glitt unerbittlich über meinen Mund und über meine Nase und über mein ganzes Gesicht, und während ich weiter dagegen ankämpfte, spürte ich doch, wie es mich erbarmungslos immer fester in seine Kälte hüllte. Unfähig, um Hilfe zu rufen, tastete ich nach meinem Zauberstab. Schon war mir schwindelig, da sich das Etwas wie Siegellack über mein Gesicht legte und ich keine Luft mehr bekam. Und mit letzter Kraft konzentrierte ich mich auf den Betäubungszauber, und danach, als der Zauber zwar ein Loch in die Schlafzimmerdecke riss, das Ungeheuer jedoch nicht bannte, auf den Lärmfluch, der mir ebenfalls keine Linderung verschaffte. Immer noch erbittert kämpfend rollte ich zur Seite und fiel schwer zu Boden, jetzt zur Gänze in den Letifold gehüllt. Ich wusste, dass ich alsbald ohnmächtig werden würde, da ich keine Luft mehr bekam. Verzweifelt sammelte ich den letzten Rest meiner Kräfte. Ich steckte den Zauberstab von meinem Körper abgewandt in die tödliche Faltung der Kreatur und rief mir den Tag in Erinnerung, an dem ich zum Vorsitzenden meines örtlichen Koboldsteinclubs gewählt wurde, und führte den Patronuszauber durch. Fast im selben Augenblick spürte ich frische Luft über mein Gesicht wehen. Ich blickte auf und sah, wie die Hörner meines Patronus diesen tödlichen Schatten in die Luft schleuderten. Er flog quer durchs Zimmer und glitt rasch in die Dunkelheit davon. Wie Belby auf so dramatische Weise zeigt, ist der Patronus der einzig bekannte Zauber, der den Letifold abwehren kann. Da er zumeist Schlafende überfällt, haben seine Opfer allerdings kaum die Gelegenheit, noch irgendwelche Zauber gegen ihn aufzubieten. Hat der Letifold seine Opfer erstickt, verdaut er die Beute unverzüglich noch im Bett. Etwas dicker und fetter geworden, verlässt er dann das Haus, ohne eine Spur von sich und den Opfern zu hinterlassen. Es ist wohl fast unmöglich, die Zahl der Letifold-Opfer genau zu bestimmen, da dieses Geschöpf keinerlei Spuren seines tödlichen Wirkens hinterlässt. Leichter zu bestimmen hingegen ist die Zahl der Zauberer, die in heimtückischer Absicht vortäuschen, von Letifolds getötet worden zu sein. Der jüngste Fall eines solchen Betrugsmanövers stammte aus dem Jahr 1973, als der Zauberer Janus Thicky verschwand und nur ein Zettel auf dem Nachttisch hinterließ, mit dem hastig hinterworfenen Worten: "Oh nein, ein Letifold packt mich, ich ersticke." Für seine Frau und seine Kinder angesichts des fleckenlosen leeren Bettes in dem festen Glauben, eine solche Kreatur habe Janus getötet, begann eine Zeit strenger Trauer, die ein sehr bitteres Ende fand, als man entdeckte, dass Janus 8 Meilen entfernt mit der Wirtin des grünen Drachen zusammenlebte.
Wow.
Immer Janus.
Wow. Ey. Da nur dieser kleine Seitenfakt, dass der Patronus gegen zwei Geschöpfe wirkt. Eine dramatische Geschichte. Aber genau wegen dieser Geschichte ist mir das im Hinterkopf geblieben. Und als ich das dann eben nachgelesen hatte, dachte ich, Moment mal, Letifold, den hatten wir da. Und ich weiß nicht, also ich wünschte mir fast schon, der Patronus könnte mehr. Weißt du, was ich meine? Weil der so ein tiefer Teil ist.
Weil er auch so cool ist, ne?
Er ist sehr cool. Er hat ja so ein bisschen dieses Pokémon-mäßige von wegen, so das zeigt den Charakter aus. Und ich wünschte mir, sie könnten damit Todesser bekämpfen.
Ja, das stimmt, dass er halt so, wenn du ihn zauberst, er mit dir kämpft.
Ja, genau.
Ja, sowas in
der Richtung. So ein Begleiter halt einfach.
Aber ja, aber auf der anderen Seite macht's der Patronus auch irgendwie, macht ihn dann auch so besonders.
Das stimmt. Also es ist halt so einer dieser, also es ist halt auch, ich glaube, mehr so ein metaphorischer Gegensatz, von wegen der Dementor ist alles ungüte ja, Gefühle und der Patronus, ne, ist halt dann das gute Gefühl, deswegen ist er nur jetzt hier so eingesetzt gewesen, aber ja, so ein bisschen wünsche ich mir, der wäre ein bisschen mehr.
Ja, das stimmt, dass man ihn halt öfter sieht, aber naja, aber so bleibt es halt auch was Besonderes, ne?
Aber genau, noch ein ganz kurz, weil du es eben am Rande kurz erwähnt hast. Ich glaube halt wirklich, ich bin auf die Beschreibung, wenn wir den Orden des Phönix lesen, sehr gespannt, weil im Film ist das halt wirklich so, dass halt eine Zwischensequenz oder einen Zusammenschnitt und alle haben so, oh Ratten, oh Hasen, oh Vögel. Und alle haben so die Patronusse und das hat halt komplett das Gewicht rausgenommen von dem Kampf und dem Struggle, den ja Harry gerade erlebt.
Total, also ich glaube, im Buch ist es deutlich deutlich schwieriger, das zu lernen.
Ja.
Aber ich finde es auch verrückt, weil Lupin erzählt dann auch noch ein bisschen über Dementoren und Dementoren nehmen die Kapuze ab, um den letzten, also den Kuss des Dementoren zu vollziehen. Und das fand ich auch crazy, weil eigentlich im Film haben sie die Kapuze immer an, weil es ist keine Kapuze, sondern eher ja auch deren Kopf.
Genau,
das, so deren Leine.
Sie tragen nicht wirklich was, sondern sie sind quasi einfach diese Geister halt,
die
halt
diese eben. Diese Laken.
Genau, ist halt wie, wenn man sich diesen klassischen weißen Geist vorstellt, wo danach gestellt wird, das ist so ein weißer Laken, ist halt einfach, das ist deren Körper so. Mhm. Und deswegen, aber ich glaube schon, dass, also ich glaube, im Film ist das dann übertragen, von wegen, wenn du ihm sehr nahe kommst, siehst du halt diese Ausmundung, wo der Mund wäre. Und
ja, hier ist aber das hier nimmt er halt die Kapuze dann ab.
Genau.
Aber ja, also Remus Lupin ist halt auch sehr, also an Harrys Stelle hätte ich so gefragt, was, du kennst meinen Vater, erzähl mir alles.
Ja.
Wie eure Schulzeit war, wie ihr zueinander standet, wie er meine Mutter kennengelernt hat, wie meine Mutter war, was passiert ist. Und er fragt auch gar nicht, weil ich glaube, er merkt, dass Lupin sichtlich, dass es ihm unangenehm ist oder er nicht drüber reden möchte.
Ja.
Aber an Harrys Stelle wäre ich da sehr, sehr erpicht drauf, das also zu erfahren.
Ja, vor allen Dingen, er ist ja auch nicht ganz subtil damit, weil Harry sagt, Professor Lupin, sagte er, wenn Sie meinen Dad kannten, mussten Sie ja auch Sirius Black gekannt haben. Lupin wandte sich blitzschnell um. Wie kommst du darauf, sagt er mit schneidendem Ton. Einfach so, ich weiß, dass auch Black und mein Vater in Hogwarts befreundet waren. Lupins Gesicht entspannt sich.
Mhm.
Also es ist schon ziemlich on the nose. Also er weiß, glaube ich,
auf jeden Fall mehr.
Er will, glaube ich, auch nicht in diesen Generalverdacht kommen, was noch mit Sirius Black am Hut zu haben, gerade wo die beiden wieder aktiv sind, sag ich jetzt mal.
Gerade halt auch als Lehrer, ne?
Eben.
Naja, und dann kommen wir mal vom Patronus zurück zum Feuerblitz, dem zweitwichtigsten Gegenstand in diesem Kapitel. Denn Harry bekommt seinen Feuerblitz zurück von McGonagall und er hatte keine Flüche und nichts Böses an sich.
Mhm.
Und das heißt, er kann jetzt getrost damit üben und ihm auch gegen das Spiel im Spiel gegen die Ravenclaws einsetzen. Und ich finde es süß, dass Snape und McGonagall halt auch so einen kleinen Quidditch-Fight haben. Weil Snape ist ja der Hausmeister, wollte ich schon sagen.
Der Hausmeister.
Der Hauslehrer von Slytherin und McGonagall natürlich von Gryffindor. Und McGonagall möchte natürlich auch den Hauspokal oder beziehungsweise den Quidditch-Pokal gewinnen.
Mhm.
Und Snape lässt sie auch nicht vergessen, dass sie ihn irgendwie 12 Jahre nicht mehr gewonnen hat. Das finde ich irgendwie sehr witzig.
Ich finde auch generell, Professor McGonagall hat seit diesem Weihnachtsessen irgendwie so viel an Sarkasmus und so, wie soll man sagen, so
Snark.
So snarky, genau, hinzugebracht, weil auch Harry dann so den Feuerblitz wieder entgegennimmt und sagt so, im Ernst? Und McGonagall so, im Ernst? So, nimm ihn. So.
Geh mir aus den Augen.
Genau.
Dann treffen sie vor dem Eingang des Gemeinschaftsraums Neville, der den Tränen nahe ist, weil er den Zettel verlegt hat, wo er sich alle Passwörter von Sir Cadogan aufgeschrieben hat und jetzt nicht mehr reinkommt. Und Neville ist einfach einer der besten Charaktere.
Ja, falls ihr vergessen haben solltet, dass Neville fucking cute ist, hier ist nochmal Neville.
Wirklich, hier ist Neville, wie er den Tränen nahe ist. Und dann schreibt Hermine auch gerade einen Aufsatz, warum Muggel Strom brauchen.
Ja.
Und dann ist mir aufgefallen, habe ich drüber nachgedacht, ja, es gibt in Hogwarts keinen Strom und es gibt auch im Fuchsbau keinen Strom, weil sie es halt einfach nicht brauchen.
Hm.
Und die wohnen halt auch immer in so Schlössern oder der Fuchsbau sieht ja auch nicht modern aus. Der sieht ja eher aus wie so ein Baumhaus, finde ich.
Ja, also in meinem Kopf war es halt immer so.
Holz.
Ja, ja, es ist eine Hütte auf jeden Fall.
So eine Hütte. Ja, und Hagrid's Hütte ja auch.
Ja.
Also sie sehen, finde ich, sehr baumhaus-esk aus, so sehr holzmäßig. Und die brauchen natürlich alle keinen Strom.
Ja.
Aber das war mir irgendwie gar nicht bewusst, weil klar, die haben halt Kerzen, aber ist das wirklich das bessere Mittel als eine Lampe?
Sie haben halt magisches Licht. Also wenn du dir auch vorstellst, zum Beispiel die Decke in der großen Halle ist ja auch verzaubert, wie der Himmel draußen.
Mm.
Und das heißt, wenn da die magische Sonne scheint, dann haben die ja auch eine Lichtquelle. So. Mm. Zudem halt Kerzen. Und ich glaube schon, das ist halt so eine. Also ich glaube nicht, dass die Feuerquellen die einzigen Lichtquellen sind im Schloss. Also ich glaube halt schon, dass so eine ominöses, magisches Licht einfach über den Tag alles erhält. So.
Oder halt so kleine, kennst du diese automatischen Lichter an Fußboden leisten, so wenn man auf Toilette geht, nachts angehen.
Ja,
so
was stimmt.
Haben die vielleicht auch.
Ja,
und dann kommen
nicht elektrisch.
Ja, nur nicht elektrisch. Und dann kommen wir zum Grand Finale.
Mhm.
Und zwar möchte Ron den Feuerblitz hochbringen und findet ein Bettlaken ohne Krätze, aber dafür mit Blut und rote Katzenhaare. Glaubst du, Krumbein hat Krätze geholt?
Nein, also ich glaube, es gab einen Angriff von Krätze auf Krumbein auf Krätze und Krätze ist dementsprechend abgehauen.
Mhm.
Weil Krätze ist ja schon die ganze Zeit extrem gestresst, weil Black ihm schon so nahe gekommen ist.
Mhm.
Und ich glaube, er versucht jetzt nicht an einem Ort zu bleiben, sondern sich im Schloss weiter zu bewegen, damit er halt nicht gefunden wird von Black.
Oder glaubst du, vielleicht Black war's?
Nee, dann machen die roten Katzen halt.
Kann er ja vorher genutzt haben.
Rupf,
oder hingezaubert haben, weil er weiß, dass Krumbein ja, unter Generalverdacht steht.
Ich glaube halt, Black hat so Bock, Peter Pettigrew zu killen, dass ihm so ein Detail nicht Also ich glaube schon, dass es diesen Kampf gab und dass halt Krätze dementsprechend aus mehreren Gründen quasi die Flucht angetreten hat. Aber ja, du sagst es schon, mit diesem quasi Cliffhanger beenden wir das Kapitel. Wie hat es dir denn gefallen?
Ja, es war ganz nett. Also ja, ich mochte die Passage mit Remus, also mit Professor Lupin sehr und dem Patronus, dass man da auch noch ein bisschen mehr erfahren hat. Aber es war jetzt natürlich auch, die letzten Kapitel waren ja alle sehr aufreibend. Wir haben sehr viel erfahren, jetzt muss ein bisschen die Story weitergehen.
Ja.
Und ich freue mich absolut nicht auf das nächste Kapitel, weil es ist ein Quidditch-Kapitel. Wie hat es dir denn gefallen?
Ja, ich fand's auch gut, aber du hast schon richtig gesagt, es muss, also wenn sie jetzt dieses Pensum von einem Bieter-High-Kapitel nach dem anderen hätten, dann hätte ich aber auch, glaube ich, einen Herzinfarkt, wenn ich das weiterlesen würde. Also jetzt,
sehr aufregend.
Jetzt ist so ein Transition-Kapitel zwischen, hier werden nochmal erklärt, was die Stakes sind und die alle Charaktere trainieren quasi für den nächsten Schritt.
Das
und
stimmt.
Den haben wir dann im Kampf gegen Ravenclaw, den ich gar nicht mehr so, also ich weiß noch, dass Harry von den Dementoren angegriffen wird und es dann Nimbus quasi kaputt gegangen ist, aber ich kann mich nicht mehr an das Quidditch-Spiel gegen Ravenclaw erinnern.
Ja, ich mich auch nicht wirklich.
Deswegen bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt.
Wir werden das nächste Kapitel erfahren.
Ja.
Aufregend. Dann kommen wir jetzt zu unserer anderen Rubrik, und zwar Ask Us Anything. Da könnt ihr uns Fragen auf unserem Discord-Server stellen, die wir dann live im Podcast beantworten.
Mhm.
Und diese Woche haben wir eine Frage von Pascal und er fragt, wo wir glauben, dass Sirius das Geld für den Feuerblitz her hat. Weil er hat ihn ja gekauft. Aber wie? Weil er kann ja nicht einfach in Gringotts reinspazieren und sagen, hey, ich hätte gern Geld aus meinem Verlies.
Also, okay, jetzt müssen wir uns gerade mal, wann ist er denn verschwunden, beziehungsweise wann wurde er inhaftiert? Das war nach dem Verrat von Peter Pettigrew, also reden wir noch über Kriegszeiten, über den Krieg gegen Voldemort.
Mhm.
Ich glaube nicht, dass Gringotts da der sicherste...
beziehungsweise gerade an dem Tag quasi, wo...
Der Krieg endete.
Wo er endete, weil Harry...
Aber ich meine nur, was war seine Lebensumgebung zum Zeitpunkt, als er dann gefangen wurde? Weil das ist ja der quasi, wo sein soziales Leben quasi endete, bis er dann wieder ausgebrochen ist.
Mhm.
Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass er an dem Unterschlupf von dem Orden des Phönix, in seinem, ich weiß gerade nicht mehr, welche Straße.
Grimald Place.
Genau, Grimald Place, dass er dort einfach Rücklagen hatte von Gallion. Und ist ja nicht prinzipiell arm.
Aber das ist ja auch sein Familienhaus, wo er auch, glaube ich, nicht wirklich drin gewohnt hat. Weil seine Familie hat ihn ja auch verstoßen, er ist zu James' Familie gezogen.
Mm.
Also deswegen glaube ich nicht, dass er da war, weil Bellatrix und so sei ja auch mit im Spiel, die ist ja auch mit ihm verwandt. Mm.
Aber quasi nur jetzt, also wenn du in so einer Situation wärst, du würdest ja dein Geld dann auch nicht auf der Bank behalten, sondern wahrscheinlich irgendwo in Sicherheit bringen und selbst wenn es nur irgendwo eine Truhe im Keller ist oder so, weißt du?
Ja, ich weiß auch nicht so ganz, aber Pichu hat darauf geantwortet auf dem Server, dass es im Buch erklärt wird und dass er Krummbein mit einem Zettel schickt, wo drauf steht, dass sie das Geld aus Sirius Verlies für den Feuerblitz nehmen sollen. Aber ich weiß nicht ganz, also
wann?
Die Kobolde dann? Also
ja, also ja, also
oder vielleicht
weiß ich
auch
nicht.
Dumbledore?
Vielleicht.
Ich habe keine Ahnung.
Also es muss ja jemand sein, der dann zum jetzigen Zeitpunkt schon weiß, dass Sirius Black nichts falsch gemacht hat.
Mhm.
Und das sind erstaunlich wenig Leute.
Das stimmt.
Also selbst hier halt Lupin und die ganze Bagage, die weiß ja nicht, was abgeht. Also
das stimmt.
Und halt die Frage, weiß es Dumbledore?
Das ist eine gute Frage, keine Ahnung.
Weil ich meine, Dumbledore hat ja immer noch als die fette Dame angegriffen worden. Ja, genau.
Ja, ich glaube eher nicht, weil er war ja auch sehr auf der Hut und alle haben in der großen Halle geschlafen und so.
Und sie haben das Schloss nach Black durchsucht und so weiter. Ja, es ist schwierig.
Aber ihr könnt uns ja gerne mal eure Vermutungen in die Kommentare schreiben oder auf den Server.
Genau.
Und dann schauen wir einfach später im Buch, wenn es aufgeklärt wird, weil dann wissen wir ja Bescheid.
Auf jeden Fall.
Und die zweite Frage von Pichu, was sind unsere Wünsche und Hoffnungen für das Harry Potter Hogwarts Legacy Spiel? Was sei jetzt dieses Jahr?
Anfang nächstes Jahr.
Okay.
Ich glaube, jetzt kommen so, also ich hoffe, dass wir jetzt auf der E3 vielleicht ein paar neue Trailer und Gameplay-Infos dafür kriegen.
Aber was würdest du dir wünschen?
Ich wünsche mir, dass es nicht scheiße wird. ich meine, wir reden immer noch von Electronic Arts, die das Spiel rausbringen. Zwar nur als Publisher und nicht als Entwickler. Aber ich würde mich darauf freuen, dass man gut nicht, ja. Also, dass es einfach ein schönes Gefühl ist. Das ist egal, also es spielt in der Vergangenheit. Es ist ja nicht die Zeit nach Harry Potter, sondern weit vor Harry Potter. Und dass man dort einfach so ein bisschen, ja, so ein bisschen die Freiheit hat, Hogwarts selbst zu erkunden, dass einem nicht alles vorgesagt wird, dass man jetzt nicht unbedingt eine stringente Story folgt, sondern so ein bisschen eigenverantwortlich herumläuft. Ich weiß gar nicht, ob es einen Multiplayer geben wird.
Ich weiß auch sehr wenig darüber. Ich habe nur den Trailer gesehen. Ich hoffe so ein bisschen, dass es es müsste für mich gar nicht so eine Story haben, wie du bist jetzt die Auserwählte und musst irgendwas retten, sondern ich bin einfach nur Schülerin an Hogwarts und habe da meine Kurse und werde einfach zur Hexe ausgebildet.
Ja.
Also es kann sehr ruhig sein, finde ich, und sehr, ja, es muss jetzt nicht für mich der krasse Kampfmodus sein.
Ja, also ich glaube schon, ich glaube tatsächlich schon, dass so ein bisschen trailermäßig schon durchgekommen ist, dass sie das anpeilen wollen, dass du halt ein nicht der The Chosen One, aber du bist halt auf jeden Fall jemandem, der es besonders macht. Und das macht ja irgendwo auch in der Videospielwelt Sinn, weil warum solltest du sonst besser sein als alle anderen und so.
Ja, das stimmt.
Aber ich hoffe, dass es nicht so on-the-nose-mäßig, du bist jetzt der Harry Potter der letzten Generation, weil dann würde man sich auch fragen, warum taucht das nicht mit einer Silbe in den Büchern vor.
Auf. Das stimmt. Naja, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und wir werden es auf jeden Fall hoffentlich streamen.
Ja, wenn es irgendwann rauskommt und wir eine Version kriegen können, dann habe ich da auf jeden Fall Bock zu.
Apropos Stream, wir haben gestern Harry Potter und der Gefangene von Azkaban als PC-Spiel auf unserem Twitch-Kanal beendet.
Mhm.
Die Videos dazu, also von den vorherigen Streams, könnt ihr auf unserem YouTube-Kanal finden.
Genau.
Diese Woche wird es kein Stream geben, dafür aber nächste Woche wieder, da sagen wir euch aber nochmal Bescheid.
Genau.
Und ich würde sagen, wir sehen uns, beziehungsweise wir hören uns nächste Woche Montag wieder bei einem neuen Podcast.
Genau.
Die Links für unseren Instagram, für Twitter, für, wenn ihr auf unseren Discord-Server kommen möchtet, die sind alle unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Wenn ihr uns monetär auf Patreon unterstützen möchtet, was wir sehr schön fänden, dann könnt ihr es auch gerne machen. Und ansonsten, wenn du nichts mehr zu sagen hast, würde ich sagen, bleibt magisch.
Verdammt, ich wollte sagen.
Und bis nächste Woche Montag beim neuen Radio Ravenclaw Podcast.
Bleibt magisch.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss. Hör mal auf zu gehen jetzt.
Ach so, ja, sorry.